Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine. Heute ist der Sören bei mir und dass ich das so salopp sagen darf, ist noch gar nicht so lange her. Moin erstmal, Sören.
Hallo, hallo Lena.
Ja, eigentlich ist es nämlich Herr Dr. von Otte für mich gewesen. Er ist nämlich der Leiter des Kinderwunschzentrums am UKSH in Kiel, also am Uniklinikum. Und ist ja einfach mal eine große Nummer, was so Reproduktionsmedizin angeht. Wo warst du schon überall? Was hast du schon so für Stationen hinter dir?
Ach du meine Güte, also ich habe meine Ausbildung angefangen nach meiner Facharzttätigkeit an der Uni in Münster, habe da Kinderwunschbehandlung gelernt, mich spezialisiert auf den Bereich und bin dann gewechselt in das Mekka der Reproduktionsmedizin in Deutschland, das war Lübeck. Irgendwann klingelte dann das Telefon aus Lübeck, ob ich nicht Interesse hatte, da zu arbeiten. Und dann bin ich mit der gesamten Familie nach Lübeck umgezogen. Der Plan war eigentlich nur 2 Jahre. Ich dachte, das ist so ganz nett für meinen Lebenslauf. Aber wie es im Moment aussieht, wird daraus lebenslänglich. Also der Norden hat mich dann gefangen.
Ja, du, wie lange bist du jetzt schon am Uniklinikum?
Also ich bin, ich muss sagen, ich bin ja vor 10 Jahren am UKSH wieder eingestiegen. Ich war davor 5 Jahre tatsächlich in einer Praxis tätig in Kiel. Und davor war ich eben in der Lübecker Phase auch am UKSH tätig, 5 Jahre lang. Und habe mich dann dort aus Lübeck verabschiedet, in die Praxis nach Kiel gegangen und von der Praxis wieder zurück an das Uniklinikum in Kiel.
Ja, okay, gut, dann ist das quasi bist du Wiederholungstäter, was UKSH angeht.
Sozusagen,
Ja.
genau.
Ja, und wir beide haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob das 2019 oder 2020 war, da haben wir eine Kooperationspartnerschaft, sind wir da eingegangen.
Ja, genau.
Meine, es wäre 20 gewesen, weil irgendwie war was mit Masken. Deswegen muss es eigentlich 20.
Abstand, das weiß ich noch,
Genau.
genau. Das war die
Genau.
Corona-Zeit.
Ja, genau. Da hatten ja meine damalige Kollegin und ich die Kinderwunschberatung Kiel gegründet und dann haben wir eben ja mit einigen Kinderwunschkliniken zusammengearbeitet, unter anderem bei euch, haben wir auch einen Vortrag gehalten. Letztens haben wir beide zusammen noch einen Vortrag gehalten. Also wir sind quasi beruflich schon seit Jahren verbandelt, aber ich war ja auch Patientin bei dir. Also jetzt wisst ihr so ein bisschen, woher wir uns kennen.
Ja, stimmt.
Ja, und du bist heute so ein bisschen, stehst du hier für sämtliche Reproduktionsmediziner, weil ich habe bei mir nachgefragt in der Community, wie es immer so schön heißt,
Ja.
ob es da Fragen gibt. Und zwar, was sie vielleicht ihren eigenen Arzt oder die eigene Ärztin vielleicht sich nicht zu fragen trauen. Ich habe gesagt, haut mal raus.
Okay.
Ich frage stellvertretend. Und ich habe
Bin
dir
ich
eine.
jetzt gespannt.
Ja, es ist wirklich spannend. Es ist auch sehr vielfältig. Ich habe eine relativ lange Liste. Ich hoffe, wir schaffen alles.
Okay.
Vorneweg die Frage, gebt ihr wirklich alles, um Erfolg zu haben, oder ist es lukrativer, wenn die Paare öfter kommen?
Das ist natürlich eine Fangfrage, das ist völlig klar. Nein, aber wir haben ganz klar das Interesse, Erfolg zu haben, weil das ist am Ende, muss man sagen, fairerweise die Motivation, die uns antreibt. Speziell am Uniklinikum, dafür kann ich hauptsächlich sprechen, ist das eben die Hauptmotivation. Ich sage manchmal scherzhaft, wenn ich bei uns erlebe, dass zu viele Frauen an einem bestimmten Tag ihren positiven Schwangerschaftstest haben, okay, beim nächsten Transfer machen wir mal bitte Luft in den Katheter, damit sie nicht schwanger werden. Und dann lache ich natürlich gleichzeitig, dann wissen alle, es ist nur ein Spaß, aber das ist ehrlich gesagt die Hauptmotivation. Ich kenne auch keinen Kollegen in der Szene, ganz ehrlich nicht. Es hat sich niemand geäußert über die Jahre. Ich mache das ja schon ein paar Tage länger. Irgendwann mal gesagt hätte, also wir müssen doch weniger Schwangerschaften schaffen, dann arbeiten wir länger mit dem Paar. Aber dieser Gedanke in der Tat, der drängt sich natürlich auf, kann ich verstehen, weil die ganze Sache ist ja wahnsinnig aufwendig und vor allem teuer.
Ja, klar. Das, was vielleicht noch dagegen spricht, was ich immer so auch gedacht habe, es ist ja auch eine Quote, die dann irgendwie jede Klinik für sich hat. Also wie schnell, wie oft werden die Frauen schwanger bleiben, schwanger, ne? Womit
Genau.
man sich ja im Zweifelsfall die Quote selber kaputt macht, wenn die Frauen nicht so schnell und schwanger werden und bleiben. Und teilweise ist die Warteliste ja gigantisch lang, ne?
Genau. Und der Aufwand ist eben, muss man auch sagen, bis zu einer wirklichen Behandlungsdurchführung ist ja auch nicht ohne. Das heißt, du kommst an, es gibt das Erstgespräch, Untersuchungen beim Mann, Untersuchungen bei der Frau, dann werden die ganzen Befunde gesammelt, dann sind die da, dann wird die Therapie entschieden, geplant, abgewogen, umgesetzt, dann geht's los. Das ist ja immer eine lange Reise, diese Kinderwunschreise. Und dann, zack, ist man plötzlich schwanger. Ich meine, das ist natürlich der Erfolg und das ist das, was uns antreibt.
Ja, klar. Mir hat eine geschrieben auch noch, die sagt, Mensch, wir haben irgendwie mit 38 angefangen und immer ganz schnell schwanger geworden, aber eben auch immer schneller Abgang. Also sechste, siebte Schwangerschaftswoche war meistens Schluss. Es ist soweit alles okay, was so getestet wurde, Gerinnung, Gentests und so, Spermiogramm. Jetzt sind sie 43 und sie überlegen, ergibt es überhaupt Sinn, in die Kinderwunschklinik zu gehen, weil schwanger werden sie ja. Aber sie bleiben nicht schwanger. Also inwieweit kann eine Klinik auch helfen, dabei schwanger zu bleiben?
Ich glaube, man muss vorab mal erklären, wenn man mit 38 immer wieder schnell schwanger wird, das heißt, das Schwangerwerden ist überhaupt nicht das Problem, dann kann in dem Moment die Kinderwunschklinik erstmal nicht helfen, auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick würde ich sagen schon, weil das Problem ist natürlich, dass der Embryo, der in der Gebärmutter ankommt, eben der falsche ist offensichtlich. Der Embryo selber ist das Problem. Wenn die Umfeldfaktoren bei der werdenden Mutter unauffällig ausgeschlossen sind, abgeklärt worden sind, dann ist der Embryo das Problem. Und wenn man sich überlegt, okay, wie kann ich jetzt was am Embryo machen? Wie kann ich das verändern? Wie kann ich das bewerten? Dann muss man heute ja sagen, es gibt da immer verschiedene Möglichkeiten, über die die ganze Szene der Reproduktionsmediziner auch diskutiert. Das ist die embryonale Auswahl, damit man den richtigen Embryo sieht, der das höchste Entwicklungspotenzial hat und eben nicht zu Fehlgeburten führt. Das ist der Hauptfaktor. Und wenn man 43 ist, muss man ehrlich sagen, dann sind die Chancen nicht null, mit eigenen Embryonen noch schwanger zu werden, aber sie sind eben doch schon sehr gering. Und das, was die Natur da tut, das ist eine ganz wichtige Information für die Fragende, ist im Grunde die natürliche Selektion. Das heißt, sie prüft ständig, wenn eine Schwangerschaft beginnt, ob das die richtige Schwangerschaft ist, die sinnvolle Schwangerschaft. Also ein Embryo, der angedockt hat, der sollte ja das Potenzial haben, eben zu einer 9 Monate langen Schwangerschaft mit der Geburt eines gesunden Kindes zu führen. Und wenn dort irgendwelche Fehler vorhanden sind oder auftreten im Verlauf, gerade in den ersten 12 Wochen, dann ist die Natur knallhart, aber ehrlich und gerecht und sagt einfach in den meisten Fällen, stopp, hier ist ein Fehler. Diese Schwangerschaft soll bitte nicht weiter anhalten und bricht das Ganze ab. Und das ist die Hauptursache für Fehlgeburten.
Aber das klingt immer so brutal. Ich habe letztens was gelesen, dass es angeblich schon festgelegt ist, da ist die Mutter noch gar nicht geboren. Also dass es quasi schon in der Genetik festgelegt ist, welche Eizelle ja irgendwo zu einer Chromosomanomalie oder was auch immer neigen wird, später oder nicht, welche auf die Welt kommen kann und welche nicht. Wie sind da deine Kenntnisse dazu?
Das ist tatsächlich so. Also wenn ein Mädchen geboren wird, dann hat es in der Schwangerschaft, in der es sich entwickelt hat, bereits angelegte Eierstöcke, in denen auch die Eizellen angelegt werden. Und diese Zahl ist um die 20. Schwangerschaftswoche am höchsten und nimmt dann bis zur Geburt schon kontinuierlich ab.
Wahnsinn.
Also dramatisch, genau.
Also
Und
es sinkt unsere Fruchtbarkeit schon, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind, mal so blöd
also
gesagt.
wenn man Fruchtbarkeit jetzt mit Eizellmenge gleichsetzt, dann ist das
Okay.
tatsächlich so. Das ist ein reines Zahlenspiel. Dann hat man irgendwie 20 Millionen
Ja.
vorgeburtlich und es werden immer weniger bis zur Geburt. Immer noch 1 Million. Das ist auch irre, eine irre Menge bis zur Geburt 1 Million. Und mit Eintritt in die Pubertät beispielsweise, also die Phase, in der überhaupt Schwangerschaften möglich sind, bleiben noch 300.000 Eizellen über. Jetzt kriegt kein Mensch 300.000 Kinder, um Gottes Willen. Also es ist immer ein unheimlicher Überschuss da. Aber man vermutet, dass eben frühe Ausleseprozesse auch da schon greifen, die diese Zahl der verfügbaren Eizellen schon reduziert. Und das Ganze passiert ja in jedem Monatszyklus, also mit der ersten Regelblutung, wir nennen das Menarche, ist es so, dass immer eine Gruppe von Eizellen startet. Ich sage immer meinen Patienten, wie so ein 100-Meter-Lauf. Da stehen dann eben 10, 20 auf der Startlinie und die wollen alle ins Ziel. Aber es darf am Ende nur einer ins Ziel gelangen. Die anderen werden anstarten, aber werden dann im Laufe dieses Rennens ausgeschieden, also müssen aussteigen, werden disqualifiziert. Weil das ist eine wichtige Frage für die Frage, wie man denn seine Eizellen verliert und wie die zugrunde gehen. Das ist also ein natürlicher Ausleseprozess, der im Hintergrund stattfindet und zusätzlich in jedem Monatszyklus kann es gar nicht diese 300.000, Eisprünge geben.
Ist das nicht so, dass die, die dann quasi mit an den Start gehen, irgendwie quasi zu Cheerleadern werden? Also dass die dir quasi den Leitfollikel, der Leitfollikel, ja, ne?
Das ist richtig. Das heißt, Leitfollikel, das ist der Follikel, der zu Beginn des Monatszyklus einen kleinen Wachstumsvorsprung hat und der auf die körpereigenen Hormone, das FSH, das von der Hirnanhangdrüse ausgeschieden wird, besonders empfindlich reagiert und dann einfach weiter wächst, immer größer wird und bis zum Eisprung kommt.
Und die anderen pushen quasi, ne?
Ja, und wollen sich gegenseitig aber auch dann bremsen. Das ist so, dass der Körper eine eingebaute Eisprungbremse hat. Das führt dann dazu, dass eben nicht alle 10, nicht alle 20 bis zum Eisprung kommen. Deswegen haben wir zum Beispiel im Vergleich mit anderen Tierarten, Spezies, eine geringere Nachkommenzahl. Ich sage mal als Beispiel, was jeder kennt, wenn Hunde oder Katzen einen Wurf haben, kommt da selten nur eins bei raus. Das sind also immer mehrere Katzen, sechs oder sogar mehr, habe ich mir sagen lassen, pro Wurf. Und das kann der Mensch im Prinzip genauso, aber es wäre mit unserem aufrechten Gang, den wir im Laufe der Evolution über Jahrmillionen entwickelt haben, nicht wirklich vereinbar. Und deswegen hat der Mensch eine eingebaute, entstandene Eisprungbremse, sodass eben nicht alle Eibläschen ins Ziel gelangen können.
Dass wir mal Zwillinge, vielleicht auch mal Drillinge haben, aber mehr dann eigentlich ja auch meistens nicht, ne?
Ganz genau. Die gibt es eben spontan. Und früher war die Reproduktionsmedizin auch durchaus dafür verantwortlich. Aber es gibt eben auch spontan entstandene Zwillinge oder auch ganz selten Drillinge. Richtig.
Nochmal zurück zu Kinderwunschklinik, ja oder nein? Und du sagst, das liegt dann in der Regel eben am Embryo. Das
Genau.
kann ja aber auch, also es ist ja nicht immer nur Eizelle, kann auch Sperma sein und die Kombination. Wie
Genau.
stehst du dann da zu Präimplantationsdiagnostik? Also, dass man sich wirklich die befruchtete Eizelle einmal anguckt und dann überlegt, welche wird transferiert?
Das ist ein geniales Konzept, was ich hochgradig interessant und spannend finde, dass man sozusagen eine Art genetische Testung quasi wie so ein Filter. Ich habe bei mir im Arztzimmer immer so ein Bild eines Kaffeefilters hängen. Das kann man sich sofort vorstellen. Der Kaffeefilter, da müssen jetzt alle Zellen durch, Spermien, Eizellen, Embryonen. Und nur was unten durchkommt, ist auch gut. Aber diese Idee gibt es ja schon sehr, sehr lange. Die gibt es schon seit den 90er Jahren. Und die wird auch in verschiedensten Formen in Deutschland angewendet. Unter der Idee, dass man jetzt in dieser Gruppe von Eizellen, die eine Frau entwickeln kann, die beste, die optimalste findet oder eben auch den Embryo. Es hat aber technisch über diese 3, 4 Jahrzehnte Entwicklung mittlerweile einige Rückschläge gegeben. Zum Beispiel kam 2011 eine Veröffentlichung heraus, die zeigte, wenn man an menschlichen Embryonen Präimplantationsdiagnostik durchführt, meistens wurde das am Tag 3 Embryo gemacht, am Tag 3 seiner Entwicklung, dann werden hinterher diese Paare seltener schwanger. Also genau das Gegenteil, was man eigentlich theoretisch sich gewünscht hat, dass eine Präimplantationsdiagnostik, die muss doch einen Vorteil bedeuten, aber nein, das Ergebnis war leider total ernüchternd und niederschmetternd. Also die Paare wurden seltener schwanger. Warum? Weil man festgestellt hat, aha, man hat dann natürlich gesagt, was sind die Ursachen dieser Ergebnisse und hat herausgefunden, es ist so, dass man mal eine Zelle beim Embryo entnimmt und diese genetisch untersucht, um eine Information über den Gesamtembryo zu bekommen, dann nimmt einem der Embryo das Übel, dass man ihm eine Zelle weggenommen hat. Das ist also nicht so einfach so wie ein Vitamin unters Volk Programm, sondern es ist durchaus eine invasive Maßnahme, bei der man durchaus die Nachteile auch abwägen muss.
Okay, das ist ja krass. Das heißt, wir wissen dann, genetisch ist dieser Embryo tipptopp sozusagen, um
Genau.
das mal so eklig zu sagen. Aber der Embryo sagt jetzt, ja, Freunde, das habe ich aber nicht gewollt, dass ihr hier in mir rumbohrt.
Genau,
Da
durch
mache
die
ich nicht mit.
Biopsie einer embryonalen Zelle schädigt man, das kann man wirklich nachweisen, in diesem Stadium den Embryo. Und man hat dann gesagt, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir müssen das eben nicht an Tag 3 machen, sondern wir machen das an Tag 5. Also am Tag der Blastozystenkultur oder ganz früh an der Eizelle selber. Aber beide Varianten haben wirklich Nachteile. Die Eizelle hat ja zum Beispiel gar keine Information über die Samenzelle, auch nicht über den sich entwickelnden Embryo. Das ist also eine sehr frühe Messung, bei der ich überhaupt nicht weiß, was dann später für ein Embryo da rauskommt. Und die sehr späte Messung, das war eine auch neue Erkenntnis an Tag 5, auf die haben die meisten Kollegen weltweit gesetzt. Die hat gezeigt, es gibt so etwas Spannendes wie Mosaike. Das hatte man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, jedenfalls nicht im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik. Man denkt ja immer, das gibt ein Ja oder ein Nein, ein ganz einfaches Ergebnis. Aber jetzt gab es plötzlich ein Jein. Soll ich das kurz erklären, was das bedeutet,
Ja,
dieses?
gerne.
Es ist so, wenn man den Embryo misst, dann nimmt man üblicherweise so aus der Tag 5 Entwicklung Blastozyste, Blastozystenhülle, eine Gruppe von Zellen, 6 bis 8 sind das nämlich, und die misst man. Und dabei stellt man fest, dass diese 6 bis 8 Zellen leider sehr unterschiedlich genetisch ausgestattet sein können. Das heißt, sie kommen ja eigentlich aus dem gleichen Embryo und man erwartet jetzt, das muss doch alles gleich sein. Es ist entweder gut oder aber schlecht. Aber jetzt findet man plötzlich, einige dieser 8 Zellen sind gut, einige nicht so gut, einige gar nicht gut. Also es gibt plötzlich Abstufungen. Am Ende steht man so klug wie nie davor und sagt, okay, was mache ich jetzt mit diesem Ergebnis? Und wir wissen mittlerweile, dass diese Mosaike in bis zu 20% aller weit entwickelten Tag-5-Embryonen vorkommen. Und bisher hat man eher gesagt, okay, wenn es ein Mosaik ist, das nehme ich mal lieber nicht. Und die neuesten Daten sprechen eher dafür, dass man diese Mosaike auch wunderbar verwenden kann zur Schwangerschaftsentstehung, dass man damit super schwanger werden kann, weil der Embryo in sich Selbstkontrollmechanismen trägt. Das heißt, wenn da Zellen sind, werden die auch teilweise abgeschaltet, deaktiviert, sogar aus dem Embryo ausgestoßen. Und der Embryo normalisiert sich. Aber das kriege ich ja in dem Moment, wenn ich die Biopsie mache, überhaupt nicht mit, was damit passiert. Und wenn man jetzt mal überlegt, als man das herausgefunden hat und sehr zurückhaltend war, da unterstellen wir uns Kollegen selber, dass natürlich aus Unsicherheit heraus Embryonen verworfen wurden, die eigentlich auch zu der Geburt eines wunderbar gesunden Kindes getaugt hätten.
Oh
Also
ja.
es ist ein krasser Rückschlag im Moment. Man hat leider aktuell keine gute Sicherheit, was diese Diagnostik betrifft. Das wird rauf und runter kongressfüllend immer wieder diskutiert. Wir alle glauben fest daran, dass es irgendwann den Durchbruch geben wird. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir eben kein Embryo besser machen. Im Gegenteil, wir biopsieren, was der Embryo manchmal nicht mag. Wir entscheiden manchmal auch gegen den Embryo, was der ein oder andere eben auch mittlerweile als Fehler ansieht. Und das alles führt in der Summe der möglichen Übertragungen, das heißt der möglichen Embryonen, teilweise zu einer eingeschränkten Schwangerschaftschance für die betroffene Patientin.
Ja, wir versuchen natürlich irgendwie Gewissheit in etwas zu bringen, wo wir im wahrsten Sinne des Wortes in etwas herumstochern, so
Genau.
gemein das ist, wo wir nicht wissen, was für einen Schaden richten wir damit an, nur weil wir unbedingt wissen wollen, welche Qualität in Anführungsstrichen dahinter steckt, ne?
Es gibt eine ganz neue Entwicklung, oder was heißt ganz neu, die gibt es auch schon ein paar Jahre, aber die ist sehr spannend, die interessiert jetzt mich besonders. Das ist die nicht-invasive Präimplantationsdiagnostik. Da kam man auf die Idee aus der Schwangerschaftsmedizin, der Pränataldiagnostik, quasi der Mutter Blut abzunehmen und dann weiß man was über das Kind. Das ist ja mittlerweile Krankenkassenleistung anerkannt, wird auch gemacht. Und als das eingeführt wurde in den 90er Jahren, ursprünglich von einem Hongkonger, da hat man ihn ausgelacht. Ne? Er hat die Idee gehabt, man nimmt der Mutter Blut ab und kriegt dadurch eine Information über das Kind. Das hat man echt nicht glauben können, aber das hat sich eben mittlerweile so stark weiterentwickelt. Ist man dabei sogar den Embryo, der schwimmt ja in einer Zellkulturflüssigkeit. Dieses Zellkulturmedium, was ihn ernährt. Und man weiß, dass der frühe Embryo bereits genetische Informationen an seine Umgebung absondert. Und die wird eben bisher mit dem Zellkulturmedium, wenn der Embryo dann transferiert worden ist oder kryokonserviert worden ist, weggeworfen, also nicht weiter verwendet. Und dann kam ein findiger Kollege auf die Idee, naja, man könnte ja mal versuchen, diese genetische Information zu messen. Das ist natürlich sehr schwer, weil das nur ein ganz, ganz bisschen, ganz wenig genetische Information ist. Die muss man also erstmal hochskalieren, amplifizieren, sagt man, und dann kann man sie messen. Und die Idee ist jetzt in allen Köpfen, wir möchten gerne eine nicht-invasive Testung etablieren, die uns sagt, welcher Embryo der mit dem höchsten, mit dem besten Entwicklungspotenzial ist. Da ist man momentan dran, weil das würde bedeuten, keine Biopsie mehr. Das fällt dann weg. Das klingt also sehr charmant, das ist dann einfach durchzuführen und es wird vor allem durchgeführt an einem qua Überschussprodukt, also Abfallprodukt, dem Zellkulturmedium. Aber das ist natürlich eine Reise, die gerade erst begonnen hat, die auch noch unterwegs ist. Also man kann das schon machen, aber es ist noch nicht anerkannt, noch nicht fix, noch nicht die Lösung für alle unsere Patienten. Es gibt
Ja,
noch
aber
ungeklärte Fragen.
das ist so viel, was sich da bewegt, finde ich, ne? Und so viel, wie sich da gerade entwickelt. Boah, ich habe noch
Total.
so viele Fragen hören. Und meinst du, wir können das nur super kurz einmal, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, sagen, hast du einen Favorit für den Transfer Tag 2, 3 oder Blastozyste und Polkörperdiagnostik? Nochmal kurz, vielleicht in dem Zusammenhang, wo, das hattest du gerade schon angerissen, ne? Wo quasi die Eizelle untersucht wird, beziehungsweise ich versuche es mal zu erklären sollen und du sagst mir mal, ob ich jetzt voll daneben liege.
Okay.
Die Eizelle macht ja quasi Platz für die Spermazelle. Das heißt, es gibt quasi den Teil, der zum Kind wird und es gibt den anderen Teil, der quasi abgestoßen wird oder so. Und dieser abgestoßene Teil ist der Polkörper und den kann man dann untersuchen. Das heißt, man piekst nicht in das rein, was zum Embryo wird, sondern in den anderen Teil, um da eben zu gucken, wie ist da die, ja, die Genetik sozusagen? Ja, du hast gerade schon gesagt, der Nachteil ist, was macht das dann beim Embryo, ne, wenn die sich zusammentun, die beiden? Was passiert dann da? Aber ist das trotzdem was, was man mal bedenken könnte, so eine Polkörperdiagnostik, wenn man schon eine lange Reise hinter sich hat?
Ja, das ist richtig. Also das ist ein wichtiger Punkt, der auch mit der Entdeckung, dass eine embryonale Biopsie eher die Entwicklungsmöglichkeit eines Embryonen beeinträchtigen könnte. 2011 war das, veröffentlicht worden. Ja, tatsächlich eine Renaissance erfahren hat, dass man auch direkt an der Eizelle frühzeitig eben biopsieren kann und messen kann. Und es ist absolut plausibel, funktioniert auch technisch tatsächlich sehr gut. Man hat halt die Eizelle und entnimmt nach der ja, Injektion der Samenzelle die beiden Polkörper. Am liebsten hat man immer zwei Polkörper. Das sind so genetische Überbleibsel im Rahmen der Eizellreifung, kann man sagen. Abfallprodukte, die haben also keine weitere Funktion, die stören also nicht, wenn man sie entnimmt. Und der Nachteil ist eigentlich nur, dass man damit nicht so richtig weiß, ob der Embryo, der sich dann daraus entwickelt, auch der Anteil der Samenzelle ist eben wichtig, ob der genetisch noch intakt sein wird, weil ich habe das Ganze eben, das Ergebnis zu einem sehr frühen Zeitpunkt herausgefunden. Also wir sind da in Kiel an der Uni skeptisch, wir könnten das auch machen, aber wir finden im Moment, der Aufwand ist einfach so groß und die Erkenntnis so wenig für das, was wir eigentlich wollen. Wir hätten ja gerne einen funktionierenden Filter, der uns was über den Embryo aussagt. Das heißt, wir halten irgendwie ein Auge immer zu und versuchen damit Auto zu fahren. Das ist also nicht so ideal, die Lösung. Deswegen sind wir nicht wirklich überzeugt.
Ja, und es gibt ja auch noch die Theorie, dass die Eizelle so schlau ist, dass sie sagt, okay, das, was nicht so optimal ist an mir, schmeiße ich raus, polkörpertechnisch, und die guten Sachen behalte ich. Das heißt, man prüft was, was eventuell von Natur aus schon gesagt wurde, das ist nicht so gut, das schmeißen wir mal weg. Und dann schließt man falsche Schlüsse. Schließt man falsche Schlüsse, na, du weißt, wie ich meine.
Ja, exakt. Das ist genau das Problem, was wir auch erleben bei der Tag 5 Biopsie, wenn wir den Embryo an Tag 5 genetisch untersuchen, indem wir eben Zellen abnehmen. Da hat man mitunter Zellen drin, die eben genetisch auffällig sind und der Embryo selber, das ist ja das große Dilemma, ist völlig normal.
Ja.
Und das ist halt das Problem der Mosaike. Das sehen wir jetzt an Tag 5 genauso. Das heißt, die Idee ist ganz klar in allen Köpfen drin, aber im Moment gibt es noch nicht die perfekte Lösung.
Ja. Und Tag 2, 3 oder 5 muss man immer individuell gucken, oder?
Also der Riesenjoker der Blastozystenkultur, das heißt der Tag 5 Entwicklung, ist, dass ich sehe, dass dieser Embryo überhaupt bis Tag 5 kommt. Und wir haben in Kiel vor, ich weiß gar nicht, vor über 10 Jahren die Blastozystenkultur eingeführt und machen das ja jetzt auch mit der Timelapse-Beurteilung. Das heißt, wir sehen wirklich jedes morphologische Detail dieser Entwicklung, was ich persönlich sehr wichtig finde. Aber ich habe das damals Patienten empfohlen, die gesagt haben, wir haben viele Eizellen, wir möchten gerne wissen, welcher Embryo ist der beste? Ein wichtiger Schritt auch zur Entscheidung, nur noch einen Embryo zu übertragen, was der neue Standard ist. Und dabei sieht man eben, welche sich nicht gut entwickeln werden. Und dann kamen Patienten an, die haben dann immer gesagt, ja, ich habe jetzt nur ein Embryo, aber ich möchte trotzdem warten bis Tag 5. Als Arzt habe ich dann gefragt, ja, aber warum denn? Das ist doch viel aufwendiger, viel teurer. Die Antwort war, ja, wissen Sie, wenn ich jetzt gleich weiß, der schafft es gar nicht, dann kriege ich ja keinen Transfer. Das ist zwar hart für mich, aber ich habe nicht diese 14 Tage Kopfkinophase. Das ist die Phase bis zum Schwangerschaftstest. Ich weiß gleich, ich werde mit diesem Embryo nicht schwanger werden. Das heißt, es ist eine ganz neue Idee, auch zu warten grundsätzlich, ob der es überhaupt schafft, bis Tag 5 sich zu entwickeln. Wir können aktuell datentechnisch nicht sehen, dass der Tag 2 Transfer tatsächlich noch irgendeinen Vorteil bietet. Man wollte immer, als man die IVF-Therapie erfunden hat, immer erst den Embryo an Tag 5 übertragen, weil der Embryo kommt natürlicherweise immer erst an Tag 5 in der Gebärmutter an, nicht an Tag 2. Aber man konnte eben im Labor nicht die Lebensbedingungen kopieren, die den Embryo am Leben gehalten haben. Und hat dann gesagt, okay, dann versuchen wir doch einfach mal einen frühen Transfer. Und siehe da, das geht auch. Heute denke ich immer interessant, dass das auch funktioniert. Das würde man eigentlich aus biologischer Sicht gar nicht so richtig verstehen, wieso überhaupt ein Tag-2-Transfer funktionieren kann. Aber es klappt tatsächlich. Aber wir wissen eben, die natürlichere Situation ist tatsächlich Tag 5. Denn in der Zeit, diese 5 Tage Kultur, verändern eben auch was mit der Gebärmutterschleimhaut. Die baut sich um, die wird dann empfänglich. Und dieser Embryo wäre ohnehin, wenn er an Tag 2 übertragen wird, bis Tag 6, 7 noch unterwegs in der Gebärmutter, bis er überhaupt sich einnisten kann. Weil das ist die Zeit, die die Schleimhaut eben braucht zum Umbau. Also, wenn du mich fragst, ganz ehrlich, Tag 5 ist sinnvoller und natürlicher.
Okay, ja, weil manche sagen ja auch, na ja, die richtige Umgebung ist halt in der Mutter drin, im Körper drin. Aber klar, das Argument mit, ja, aber auf natürlichem, so schnell ist die Eizelle aber nicht in der Gebärmutter angekommen, ergibt natürlich auch irgendwie Sinn. Ja, oh, was man alles für Entscheidungen treffen kann.
Ja, genau.
Eine kleine Unterbrechung, eine Werbung, über die ich mich unglaublich freue. Die hätte ich nämlich selber sehr, 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 sehr gerne gehört in meinem Kinderwunsch. Ich hätte mir die Kerze gespart. Ihr wisst, was ich meine. Für alle, die es auf natürlichem Wege versuchen, ist das hier echt eine ganz, ganz tolle Sache, weil es einfach eure Chancen erhöht und weil ihr einfach so gut unterstützen könnt mit Fertilili. Das ist ein Cup, den ihr einfach einführt und der die Spermien da behält, von wo sie aus bitte starten sollen, vom Muttermund und dann hochwandern können zur Eizelle. Ich weiß, es braucht nur ein Spermium, ne? Aber man möchte ja auch, dass die anderen nicht abhauen und aus dem Körper wieder rausfließen, um nicht zu bildhaft zu werden. Entschuldigt bitte. Auf jeden Fall gibt es dann dazu auch noch ein extra Kinderwunsch-Gleitgel. Ich sage das entweder Kinderwunsch-Gleitgel, weil die meisten Gleitgele ja einfach für die Spermien überhaupt nicht gut sind. In dem Fall ist es was anderes. Das Gleitgel von Fertilili, das ist im Grunde dem Zervixschleim nachempfunden. Also das heißt, es ist eine Tip-Top-Umgebung für die Spermien. Und es steigert sogar auch noch deren Mobilität. Also das meine ich damit, ne, dass ihr einfach total unterstützt und eure Chancen erhöht. Das Ganze ist nachhaltig. Ihr könnt den Cup bis zu 6 Zyklen benutzen. Es ist überhaupt nichts mit Hormonen dabei. Also da greift gar nichts in euren Hormonhaushalt oder in euren Zyklus mit ein. Das ist also wirklich vollkommen natürlich und eben sehr diskret und easy zu handhaben. Ihr kriegt auch noch einen Rabattcode, Sehnsucht10. Der gilt bis Ende des Jahres 26. Da könnt ihr also fleißig bestellen, wenn ihr mögt. Allerdings gibt es auch jetzt für eine Woche ein Gewinnspiel. Also ihr könnt so einen Cup und ein Gleitgel in Kombination gewinnen. Wenn ihr da mitmachen wollt beim Gewinnspiel, ich mache das auch bei Instagram, aber dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und dann sagt ihr mir einfach kurz Bescheid, dass ihr gerne mit dabei wärt. Dann schmeiße ich euch in den Lostopf und vielleicht habt ihr ja Glück. Und ihr gewinnt Cup und Gleitgel. Ansonsten könnt ihr es natürlich eben wirklich auch bestellen. Mit meinem Code spart ihr 10% da drauf. Ich drücke euch die Daumen fürs Gewinnspiel. Und jetzt wünsche ich euch sehr, sehr viel Freude, Vergnügen, Interessantes, Neues, Erstaunliches, was auch immer, mit der Folge jetzt mit Dr. Sören von Otte. Ich finde, da ist so viel Spannendes mit dabei. Da kann man einfach nur dazu lernen. Und ja, ich hoffe, die ein oder andere Frage vielleicht von euch ist auch mit beantwortet. Weiter geht's. Und danke an Ferti Lilly. Weiter geht's mit den Fragen. Eine hat gefragt, warum das nicht eigentlich standardmäßig mit dabei ist, ein erweitertes Spermiogramm zu machen. Ich glaube, bei euch heißt das Halo-Test. Das haben wir jedenfalls mal so gemacht, als wir noch bei euch waren. Für alle die, die das nicht kennen, also da wird einfach nochmal geguckt, wie ist die DNA im Spermaköpfchen? Ist da irgendwas, sagt man jetzt eigentlich fragmentiert oder defragmentiert?
Also man sagt fragmentiert, das geht eigentlich darum, wie die, die Erbsubstanzstränge, die DNA-Stränge innerhalb der Samenzelle strukturiert sind und wie sie verpackt sind. Und mittlerweile gibt es auch Weiterentwicklungen. Man ist tatsächlich ganz neu an weiteren Entwicklungen dran, die die Seite des Mannes detaillierter untersuchen. Früher hat man eben nur durchs Mikroskop geguckt und sagt, aha, da sind wenig Spermien, okay, OAT-Syndrom zum Beispiel, so eine Diagnose, wenig Samenzellen, wenig Bewegung und viele Verformungen. Aber mittlerweile ist man so weit, dass man sagt, ja, man will ja auch wissen, was für Erbinformation ist im Samenzellköpfchen vorhanden. Also ich sage meinen Patienten immer, das ist wie so ein DHL-Bote. Na, der trägt das Paket zur Haustür, also zur Eizelle, und da drin ist halt irgendwas. Und das kann da drin zerbrochen sein oder auch völlig normal, das, was ich bestellt habe. Und dann versteht jeder, was ich meine, weil diese Erbinformation kann halt wirklich auffällig sein. Und es kann dann sein, dass die Eizelle noch aktiviert wird, ein Embryo entsteht, aber das kann eben bei einer übermäßigen Fragmentation, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, dazu führen, dass die Fehlgeburtsrate aus Gründen des Mannes, aufgrund der Problematik in der Samenzelle, der DNA-Fragmentation, steigt. Und deswegen kann man sowas testen und man kann es vorher vor allem auch ausschließen. Also wenn man sich entscheidet, welche Samenzelle man nimmt, dann wird man vorher eine Testung machen, die einem hilft, die richtige Samenzelle auszuwählen mit einer niedrigen DNA-Fragmentation.
Das heißt, dann sind wir bei ICSI oder PIXI oder so, ne?
Genau.
Aber auch für IVF oder selbst, wenn man es weiterhin auf natürlichem Wege versucht, ist das ja spannend, ein Spermiogramm zu machen. Warum wird da nicht direkt ein erweitertes Spermiogramm gemacht? Weißt du das?
Also es hängt davon ab, welche Indikation ich habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Patientin mit der ersten Frage, jetzt 43, immer wieder schwanger, Fehlgeburtlichkeit, da gehört mittlerweile in unsere Standardabklärung nicht die Frage Spermiogramm, haben Sie Spermien? Da wird der Mann sofort sagen, ja klar, natürlich, meine Frau ist ja immer wieder schwanger geworden, was soll das jetzt bringen?
Ja.
Genau, das bringt also gar nichts, aber die Frage ist, was für DNA-Qualität ist in den Samenzellköpfchen denn drin? Und das würden wir in so einem Fall auf jeden Fall machen als Teil der Erstgesprächsdiagnostik. Genau.
Ja, also ich habe auch, wann immer ich irgendwie dazu was in meinem Podcast gesagt habe, habe ich gesagt, macht sofort das Erweiterte, weil dann weiß man, woran man ist, ne? Weil wie du schon sagst, kann ja sein, dass da viele sind, die auch in die richtige Richtung schwimmen. Aber wenn die nicht in Ordnung sind, und das ist ja, ich sag mal, schneller überprüft, als irgendwie invasiv sich die Eizelle anzugucken, ne?
Absolut. Und es gibt einen schönen Satz, den ich auch immer gerne im Erstgespräch verwende. Auf die inneren Werte kommt es eben auch an.
Ja, da haben wir es wieder. So geht es nämlich schon los, dass es auf die inneren Werte ankommt.
Genau, genau.
Noch eine Frage, die ich auch spannend finde, weil ich ja auch mir bei euch in der Uniklinik ein Septum habe entfernen lassen. Das war im Zuge einer Gebärmutterspiegelung. Und da hat eben auch eine gefragt, warum gibt es nicht häufiger zum Beispiel irgendwie da, wird danach gesucht im 3D-Ultraschall, dass man so pauschal mal einen 3D-Ultraschall macht, schon vielleicht mit 18 oder irgendwie so, man sagt, ah, hier sehe ich schon ein Septum, muss ja auch nicht groß sein. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was es ist, ein Septum ist im Grunde wie so eine Mini-Auswölbung oder im schlimmsten Falle eine Wand, eine Trennwand in der Gebärmutter. Und an diesem Septum, an dieser Wand, da ist nichts Nährstoffreiches drin. Also wenn sich da ein Embryo einnistet, dann kann der da nicht ernährt werden.
Genau, das ist ja die Idee, dass das dann zu einer Vermehrung oder Steigerung der Fehlgeburtlichkeit kommt. Man verliert die Schwangerschaft überdurchschnittlich häufig zu früh und deswegen entfernt man das ganz gerne. Also wenn wir jetzt evidence-based, also beweisbasiert vorgehen, muss man sagen, dieses Septum ist in Frage zu stellen, weil das haben Kollegen aus den Niederlanden gemacht. Die haben vor einigen Jahren versucht, eine Studie durchzuführen. Also nach dem Losverfahren haben sie gesagt, bei der einen Patientengruppe entfernen wir es und bei der anderen lassen wir es, dieses Septum. Und dann wollte man hinterher gucken, werden die irgendwie besser schwanger, schneller schwanger und haben die weniger Fehlgeburten, die jetzt diese Entfernung haben machen lassen. Diese Studie war die erste Studie, die man in diese Richtung versucht hat, nach dem Losverfahren durchzuführen. Und das wäre nach unseren medizinischen Maßstäben so das oberste Beweisniveau gewesen, was wir uns immer wünschen im Rahmen solcher Zufalls- oder Auslosestudien, randomisierten Studien, eine wirklich harte Erkenntnis zu bekommen. Aber diese Studie ist nicht zu Ende geführt worden, weil Patienten haben verständlicherweise, was ich total nachvollziehen kann, gesagt, also wir haben jetzt Fehlgeburten hinter uns, wir werden nicht schwanger. Ich möchte jetzt nicht Testkaninchen spielen und hier Septum ja oder nein nach dem Losverfahren entfernen lassen oder auch nicht. Ich will, dass das rauskommt. Und das war das Riesenproblem. Das heißt, die Studie hat einfach ewig gedauert, hat keine Patienten gefunden, die bereit waren, an so etwas teilzunehmen. Man muss sagen, das ist ja eine relativ einfache Prozedur, weil man das nicht vom Bauch machen muss. Man kann dieses Septum auch recht sicher von der Scheide entfernen. Das geht ganz gut. Also es ist eigentlich ein kleiner Routineeingriff und deswegen macht man es nach wie vor so, dass man das Septum entfernt. Ja, die Frage war, warum nicht 3D-Ultraschall? Nicht alle Kollegen können 3D-Ultraschall und kennen 3D-Ultraschall. Wir bieten das ja bei uns an. Wir haben die Möglichkeit, aber auch alternativ, man kann so etwas auch mit einer Mini-Gebärmutterspiegelung prüfen. Das heißt, man guckt einmal selbst rein mit der Kamera, schaut sich die Schleimhautstruktur direkt an. Das kann man auch ohne Narkose machen. Das kann ein bisschen unangenehm sein, weil das so regelartige Schmerzen tatsächlich auslösen kann, die so quasi auf Knopfdruck losgehen. Deswegen sage ich immer, nehmen Sie bitte vorher Dolormin, Ibuprofen oder was auch immer, was man so eine Handtasche hat, wenn die Regel kommt. Das kann also schon unangenehmer sein, natürlich als der 3D-Ultraschall, aber so eine Technik bietet mehr Informationsmöglichkeit.
Auch
Das
das habe ich ja bei euch gemacht. Das klingt auch wirklich so,
genau.
als wäre ich irgendwie Dauerkunde, aber gut, war ich ja irgendwie auch ein bisschen
Ja.
und fand das sehr spannend. Also klar, das war jetzt nicht super angenehm, aber mal, weil ich meine, wann habe ich die Möglichkeit, in meine Gebärmutter zu gucken, ne? Das war wirklich irre.
Genau, man kann sowas ja auch in Narkose machen, das gibt es ja auch die Möglichkeit, aber die
Ja.
Mini-Hysteroskopie, Mini-Spiegelung geht halt ohne Narkose oder auch Office-Hysteroskopie genannt. Das heißt, man kann danach nach Hause gehen, ganz normal weiterarbeiten oder. Ne? Also genau, das ist halt absichernd sinnvoll und würden wir auf jeden Fall machen, wenn jemand zum Beispiel, also die erste Patientin, die jetzt 43 ist, fragt, ich werde immer wieder schwanger, verliere es immer wieder, da hätten wir auf jeden Fall eine Gebärmutterabklärung in der Richtung gemacht mit 3D-Ultraschall oder Hysteroskopie, dann besonders Mini-Hysteroskopie.
Ja, oder dann direkt mit einer Biopsie, dass ihr guckt nach Plasmazellen und Killerzellen und so, ne?
Genau, das Immunsystem der Gebärmutter ist das Stichwort, das steht jetzt zunehmend im Fokus der Forschung. Genau, das wird auch weiter untersucht, gerade wenn man wiederholte Male schwanger wurde und es nicht gehalten hat.
Ja. Oh Gott, wir könnten, glaube ich, 3 Stunden hier reden. Vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge machen, so.
Teil 1, Teil 2.
Ja, genau.
Okay.
Gibt es eine Altersgrenze, wo ihr sagt, okay, bis dahin behandeln wir?
Also wir haben sie bei uns festgelegt auf 45 Jahre. Das ist schon recht hoch, muss man sagen. Ich kenne Zentren, die sagen, kategorisch bei 42 ist Schluss. Das hat was mit den naturgegebenen Wahrscheinlichkeiten zu tun, die einfach dann einbrechen, schlecht werden, muss man sagen. Also man muss sagen, wenn man jetzt eine In-vitro-Fertilisation macht mit 45, dann ist meine erste Frage immer an die Patientin, was denken Sie denn, wie hoch ist Ihre Chance, dass Sie schwanger werden? Da kommt meistens eine Überschätzung als Antwort, denn die Wahrheit ist so 3, maximal 4%.
Ach du Scheiße.
Dann kommt immer, ja, aber ich habe doch noch meinen Zyklus, wo ist denn das Problem? Naja, Ihr Lebensalter ist das Problem, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist so schlecht, dass viele Kollegen sagen, ich mache diese Behandlung dann nicht mehr.
Oh, weißt du, was mich daran so wahnsinnig macht? Ich fühle mich jetzt direkt rein in meine Mädels, die hier gerade zuhören, und ich weiß, sie sind ein bisschen älter schon. Und ich kenne eine, die ist wirklich also nicht im engsten Bekanntenkreis, aber schon ein relativ enger Bekanntenkreis,
Ja.
die ist mit 45 einfach so schwanger geworden, auf natürlichem Weg. Das ist auf der einen Seite schön und macht Mut, und auf der anderen Seite kann es einen wahnsinnig machen, wenn man denkt, ja, schön für dich, und ich werde von der Klinik abgewiesen, weil ich angeblich nur 3 Scheiß% habe, weißt du? Oh,
Genau, ich finde
ja.
es total wichtig, dass man einfach, also wir sprechen ja gerne in unseren Aufklärungen immer über Statistik.
Ja.
Statistik ist halt immer so, dass sie einem über Tausende von Fällen Orientierung bietet. Ich bin so und so alt, ich habe die und die Vorgeschichte, wo liege ich denn da? Wo bin ich aktuell auf der Skala? Und es ist total wichtig für mich, dass ich einer Patientin ehrlich sage, deine Chance, dass du schwanger wirst, ist 3%. Und das Ganze hat leider noch eine zweite Wahrheit, die heißt nämlich, wenn du bei den 3% dabei bist, also schwanger bist, wie hoch ist dein naturgegebenes Risiko, diese Schwangerschaft wieder zu verlieren? Also eine Fehlgeburt zu erleiden. Und da gibt es auch sehr gute Daten dazu aus dem deutschen IVF-Register, die jedes Jahr neu publiziert werden. Und das ist leider so, dass 70% der Schwangerschaft mit 45 Jahren wieder in Fehlgeburten enden. Also ein so hohes Risiko, das Ganze wieder zu verlieren, wenn es dann geklappt hat. Also ich sage immer emotionale Achterbahnfahrt dazu. Erst himmelhoch Freude, dass es geklappt hat und dann der totale Absturz. Und das ist die Ehrlichkeit, das ist die Wahrheit, die man, finde ich, sagen muss, die man mitteilen muss. Und wenn man dann sagt, okay, für mich ist das gut, ich kann damit leben, ich will das trotzdem, dann ist das für uns ja auch okay, dann machen wir die Therapie auch, dann lehnen wir das nicht ab. Aber darüber hinaus, das kann man sich ja leicht an den Prozentzahlen sehen oder ableiten, wird eben kaum noch einer schwanger. Da macht es wirklich keinen Sinn.
Oh, es ist
Aber
brutal, ja.
total brutal, genau. Und es ist immer wichtig, dass man das so ehrlich kommuniziert, diese realistischen Chancen und auch Risiken, Fehlgeburt aufklärt. Aber wir lehnen dann nicht die Behandlung ab, um Gottes Willen. Das steht uns auch nicht zu.
Das ist nämlich eine Frage auch gewesen von einer, die sagt, sind Frauen, die älter als 40 sind, tatsächlich unbeliebter bei Reproduktionsmedizinern?
Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist die Herausforderung ist größer. Also da ist das Problem zum Beispiel neben diesen Chancen, die geringer werden, den Risiken, das heißt die Fehlgeburtlichkeit höher wird, ist zum Beispiel auch das Problem, dass die Eizellenmenge, das
Ja.
heißt die Möglichkeit, da noch mit mehreren Eizellen, ich hätte ja gerne immer eine Gruppe von 6 bis 14, so im Durchschnitt, aus denen ich dann auswählen kann, die wird erwartungsgemäß eben geringer werden.
Ja, ich habe auch Klientinnen gehabt, die waren froh, wenn sie eine hatten, ne?
Genau,
Das
genau.
ist, und ja, manchmal auch schon eher, das ist nämlich auch noch der zweite Teil der Frage, ob man über 40 unbeliebter ist, und Frauen auch mit POI und DOR, also was du gerade schon gesagt hast, ne, dass die Eizellreserve einfach nicht so da ist, oder nicht mehr so gut ist, sind die unbeliebter, sage ich jetzt einfach mal.
Also ich finde es total wichtig über diese Gruppe. Also eine POI wäre jetzt sozusagen das Extrem. Das heißt, man ist dann vorzeitig wirklich in den Wechseljahren. Unter 40 Jahren ist das eine Seltenheit, kommt aber vor, dass eine Frau sagt, ich bin 35 und bin in der Menopause. Das merkt man eher nicht. Man hat vielleicht ein paar Symptome, aber wir können das recht genau messen. AMH-Wert, FSH-Wert und fehlender Zyklus als Beispiel dieser Symptome. Das lässt sich ja alles gut erheben. Und dann können wir natürlich keine Eizellen mehr reifen. Also wenn der Zyklus schon stillsteht, dann ist die Eizellreifung praktisch nicht mehr möglich. Und wir können dann vor allem keine normale, konventionelle Stimulation machen, die das Ziel verfolgt, die Eizelle noch ins Labor zu bekommen, die gar nicht mehr da ist. Nur das funktioniert einfach nicht. Also bei dieser ganz ausgeprägten Form des prämaturen Ovarialversagens oder abgekürzt Englisch POI macht eine Therapie außer der Eizellspende im Ausland wirklich keinen Sinn. Da muss man ganz ehrlich bleiben. Wenn es aber noch Zyklen gibt, kann man immer noch versuchen, diese natürlichen Zyklen einfach zu begleiten und das natürlich heranreifende Ei zu gewinnen, bevor es einem durch den Eisprung entwischt und mit diesem natürlich reifenden Ei eben die In-vitro-Befruchtung, sei es aus anderen Faktoren, Eileiterverschluss, wenige Samenzellen und so weiter begründet, durchzuführen. Aber da sieht man eben auch schon, in vielen Fällen erkennt man bei der wiederholten Eizellgewinnung immer wieder Versuch, diesen Eibläschen, diesen Follikel zu punktieren. Das kann man ganz einfach machen. Das geht wirklich ohne Narkose, ganz simpel. Aber die Eibläschen sind dann schon leer. Das ist eine Erkenntnis, die vielleicht auch hilfreich ist, um das zu verstehen. Denn diese Patientinnen mit reduzierter Eizellreserve liefern zwar Eibläschen, die kann man auch im Ultraschall sehen, man kann auch die Hormone messen, aber diese Eizellen oder Eibläschen sind einfach ohne Eizelle angelegt. Also da ist gar nichts drin. Trotzdem reifen die regulär, sehen völlig normal aus und bilden auch völlig normale Hormonspiegel. Aber Frau könnte damit niemals auch auf natürlichem Wege schwanger werden, weil eben keine Eizelle da ist.
Wie ist es? Ich hatte Dorothee Struck auch schon bei mir im Podcast, die kennst du ja auch.
Ja, die kenne ich auch.
Und sie hatte, glaube ich, gesagt, dass weltweit weiß man, dass die älteste Frau, die mit eigenen Eizellen schwanger geworden ist und auch dann Mutter geworden ist, dass die alle 52 sind. Höher wüsste sie von nichts.
Ja. Also das sind immer so ja anekdotische Berichte und ich erlebe das in der Sprechstunde eben auch, dass Patienten sagen, ja, aber meine Nachbarin, die 48, die ist auch noch spontan schwanger geworden und wie kann das denn sein? Ja, das kann einfach so sein, weil ja die Altersgrenzen von bis sind. Das heißt ja nicht, dass man immer mit 52 zum Beispiel in der Menopause ist, sondern das normale Menopausenalter geht halt von 40 bis 60. So lange kann Frau Zyklen haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine 59-Jährige noch regelmäßig menstruiert. Das kommt vor. Und so ist es auch mit der Fruchtbarkeit. Es ist auch möglich, dass Eisprünge noch stattfinden können. Es ist auch möglich, dass diese Eizellen noch befruchtbar sind. Aber es ist unwahrscheinlich. Das ist eigentlich der Punkt. Und die Frage ist dann immer, was können wir als Ärzte, als Mediziner tun, um die Chance zu steigern, noch irgendwie selbst mit Unterstützung schwanger zu werden. Und da müssen wir ehrlich bekennen, wir können den Menschen nicht jünger machen. Wir können nicht mehr Eizellen bauen, als vielleicht noch da sind. Irgendwelche Tricks sind oft wirkungslos. Und dann kann man nur mit dem arbeiten, was schon vorhanden ist, ehrlich gesagt.
Ja. Oh, es ist sehr, sehr komplex und vielleicht kannst du noch einmal sagen für die Mädels, die noch nicht so in der Kinderwunschklinik waren und vielleicht auch ein bisschen Hemmungen haben und denken, okay, jetzt gebe ich hier das Ruder außer Hand und wie findet das so, wie läuft das so? Also man muss ja nicht direkt eine IVF machen und eine ICSI, sondern ihr holt ja die Patientinnen und den Patienten da ab, wo sie sind, ne?
Absolut. Es ist nicht so, dass wir da sitzen und sagen, okay, möchten Sie Plan A, Plan B und das war's dann, also IVF oder ICSI. Darum geht es überhaupt nicht. Unser Therapiespektrum ist ja sehr breit. Also zum Beispiel, wenn Frau überhaupt keinen Zyklus hat, keine Eireifungen stattfinden, dann fragen wir uns natürlich als erstes, warum ist es so? Warum ist die Zielscheibe Eizelle überhaupt nicht da? Warum ist deswegen, weil die nicht da ist, keine Befruchtung möglich? Wir gucken wirklich nach allen möglichen Facetten und Ursachen und entsprechend individuell ist auch die Therapie. Das ist nicht nur IVF und ICSI. Man muss aber fairerweise sagen, in vielen Fällen ist alleine aufgrund des Altersfaktors am Ende diese Reifung mehrerer Eizellen im Rahmen einer IVF oder ICSI-Therapie deswegen sinnvoll, weil man einfach wie im Zeitraffer nicht nur ein Ei hat, sondern man hat plötzlich 10. Und dann kann man wirklich sagen, aus den 10 wählt man aus. Und
Oder
das macht
fünf, ne, um mal den
über
Druck nicht so
5
hochzusetzen, ja.
oder 4 oder 8,
Ja.
wie auch immer. Genau.
Ja.
Das ist halt der Riesenvorteil, dass man eben parallelisiert und den Zeitraffer aktiviert. Und aber wir holen jeden Menschen individuell ab. Wir machen nicht nur IVF und ICSI. Und das Paar, das ist mir mal ganz wichtig, hat immer Mitspracherecht. Also wenn wir beispielsweise finden, die Samenzellen sind sehr gering, sehr wenige, mal jetzt ganz einfach, dann versuchen wir natürlich alles, um das zu verändern. Wir lassen den Mann auch speziell urologisch untersuchen mit der Frage, gibt es da eine Therapieoption? Können wir irgendwas tun? Können wir irgendwas machen? Und wenn am Ende nur die Möglichkeit bliebe, entweder Samen zu versuchen anzukonzentrieren und in die Gebärmutter einzuspülen, ganz viele in dem Moment, oder eine ICSI-Therapie, wo man wirklich einzelne Samenzellen in einzelne Eizellen impft. Ich sage das immer, das ist so Plan A oder Plan B. Dann erkläre ich immer, wie die Vorteile, die Nachteile sind. Auch die ICSI-Therapie hat einige Nachteile, nämlich den Nachteil, dass es unheimlich aufwendig ist, sehr, sehr teuer ist. Das wird immer offen und ehrlich erklärt und das Paar hat immer am Ende Bedenkzeit und kann auch nochmal wiederkommen mit Fragen oder diese Fragen nochmal per E-Mail schicken und sich dann am Ende aufgeklärt und ja, ich finde, sehr differenziert, informiert entscheiden. Das ist ganz wichtig.
Ja, total gut. Du bietest ja oder ihr bietet ja auch Zweitmeinungen an, ne? Auch online. Also wenn jetzt jemand aus Österreich oder Süddeutschland oder so zuhört, kann man, ich packe das alles in die Shownotes, dass man sich da, ich glaube, ihr seid immer gut ausgebucht, aber da kann man sich trotzdem mal melden dann bei euch, ne?
Das machen wir auch häufig. Das kommt tatsächlich häufig vor. Wir haben das mittlerweile strukturiert, denn das kann man nicht mehr in der normalen Sprechstunde abbilden. Wir haben es häufig so gehabt, dass Patienten wirklich mit drei Ordnern ankamen, schon ganz viele Vorbehandlungen hatten. Dann sollten wir mal so eben sagen, was unsere Empfehlung ist. Und mittlerweile, das würde ja den ganzen Laden quasi blockieren, wenn wir das so nebenbei machen. Dann wären wir dem Patienten noch nicht gerecht. Sage ich immer, ich mache das so am Ende meiner Sprechstunde, quasi nach Feierabend durch eine individuelle Beratung. Das ist dann auch eine Selbstzahlerleistung, die wir anbieten. Das geht nicht im Rahmen der normalen Krankenkassensituation und so weiter. Aber dafür nehmen wir uns dann auch wirklich Zeit, um diesen Fällen gerecht zu werden.
Ja, das finde ich total gut. Ich habe nicht, ich glaube, ich habe noch lange nicht alle Fragen beantwortet, aber die sticht mir jetzt gerade noch mal ins Auge. Da hat jemand nach Botox gefragt, ob das problematisch ist. Also wirklich als Schönheitsbehandlung während des Kinderwunsches. Sie sagte irgendwie nach Transfer und während der Stimulation ist es auf jeden Fall tabu. Aber wie ist es so drumherum? Also wenn man weiß, okay, wir machen in 3 Monaten eine IVF, kann ich mir dann jetzt noch irgendwo Botox reinjagen?
Vermutlich ja. Es gibt also keine definierten, wir sagen, Washout-Phasen, die man vorher einhalten muss, wie bei anderen Medikamenten, die dann zum Beispiel 12 Wochen vorher spätestens abgesetzt werden müssen oder letztmalig angewendet werden müssen, wenn man weiß, man plant dann eine Kinderwunschbehandlung. Das ist bei Botox tatsächlich in dem Sinne nicht bekannt. Aus Sicherheitsgründen würde ich im Moment sagen, weil es eben keine Daten gibt, weil da gewisse Unsicherheiten einfach sind, bitte eine entsprechende Karenzzeit sozusagen vor letztmaliger Anwendung einplanen. Ob die jetzt bei 6 Wochen liegt, ob die bei 4 Wochen liegt, ob die bei 12 Wochen liegt, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde jetzt so eine Behandlung nicht durchführen, wenn jemand gerade sagt, ja, ich gehe dann nochmal zum Faltenglätten und habe da alles Mögliche ins Gesicht injizieren lassen. Da kann ich einfach keine Auskunft geben, weil niemand hat diese Daten parat. Einschätzungen solcher Art basieren ja immer auf Vorerfahrungen. So, und wenn man die nicht hat, kann man auch entsprechend keine Einschätzung abgeben. Und es gibt eine wunderbare deutsche Datenbank, eine internationale natürlich auch, aber wir gucken als allererstes immer bei der Charité, der Datenbank Embryotox. Da geht es auch um Medikamente aller Art und schauen nach, ob es da irgendwelche Daten gibt. Und manchmal telefonieren wir auch mit den Kollegen in Berlin, aber die sind eben manchmal auch ratlos, zucken mit den Schultern und sagen, ja, es gibt noch nichts. Wissen wir nicht. Also lieber weglassen. Das ist dann immer, weil es keine Daten gibt, lieber weglassen.
Naja, klar. Gibt es irgendwie ein Qualitätsmerkmal, wenn ich mir eine Klinik aussuche, wo du sagst, das wäre sinnvoll, darauf zu achten?
Ich finde, ich glaube, die Auswahl findet ja mittlerweile digital oft statt, über die Homepages oder über Instagram, also Social Media Kanäle. Ich finde es aber total wichtig, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Was hatte ich im Erstgespräch für ein Gefühl? Fühle ich mich aufgehoben? Fühle ich mich verstanden? Hat man meine Fragen ausreichend beantwortet? Habe ich die Gelegenheit, noch weitere Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen? Ich glaube, man merkt das tatsächlich erst, wenn man so im direkten Kontakt mit dem Zentrum seiner Wahl ist. Was ich nicht machen würde und wo ich kritisch wäre, wäre irgendwelche Statistiken auf Websites mir angucken, wo es dann heißt, wir sind besser als die anderen, unsere Erfolgsraten sind noch höher als die anderen. Alle kochen nur mit Wasser, muss man ehrlich sagen, sodass wirklich der Erfahrungsschatz und der persönliche Eindruck, der empathische Eindruck beim Erstgespräch wirklich wichtig ist.
Okay, danke. Ich danke dir, Sören, für deine Zeit, für dein boah, gigantisches Wissen, für deine Erfahrung. Ich glaube, da können hier so viele Mädels so extrem von profitieren. Das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz hilfreich, richtig toll. Vielen, vielen Dank.
Danke, Lena. Ich fand die Fragen hervorragend, sehr differenziert, wirklich klasse und es macht Freude, gerade solche Fragen zu beantworten.
Ja gut, dann machen wir vielleicht wirklich noch mal eine Runde zwei.
Wir machen wirklich noch mal Teil 2, wenn es noch weitere Fragen gibt, sehr, sehr gerne.
Schön, ich danke dir. Alles, alles
Super.
Liebe.
Danke.
Ja, und ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Ihr könnt die natürlich super gerne teilen, die Folge, weil ich glaube, dass das wirklich unglaublich spannend ist für alle Mädels, die gerade im Kinderwunsch sind, alle Paare. Und ich freue mich natürlich über Sterne, über Bewertungen, Rezensionen, wisst ihr Bescheid, Kommentare bei Spotify. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Alles Liebe.